Wisst ihr, ich habe heute Morgen ein kleines Problem. Ich habe Schuhe an, die ich selten trage. Ein bisschen unbequem, ein bisschen ungewohnt. Und wisst ihr, ich stelle manchmal fest, dass das geistliche Leben für mich auch manchmal ungewohnt ist. Oder die geistlichen Dinger. Vielleicht erinnert sich jemand an den Hebräer 11, da wird ja über Abraham gesagt, und er wohnte im Land der Verheißung wie in einem Fremden. Wir sind so geprägt von unserem irdischen Leben, von dieser Welt, in der wir hineingeboren werden, dass wir das erstmal als normal empfinden. Und dann begegnet man Jesus und bei ihm ist alles völlig anders. Mir liegt heute Morgen etwas auf dem Herzen und ich habe das mal mit der Überschrift überschrieben, der König und seine Ordnungen. Ich werde ganz bestimmt keine besonderen Neuheiten verbreiten, nur das, was sowieso schon geschrieben steht. Aber ich denke, der ein oder andere Moment wird ein bisschen wunderlich sein, wenn man einfach mal guckt, was geschrieben steht und man hat gar nicht mehr dran gedacht. Ich möchte anfangen mit einer eigentlich bekannten Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Und dann spricht Jesus selber zu den Pharisäern über das Reich Gottes. Die fragen ihn, wie kommt denn jetzt der König und seine Herrschaft? Und dann antwortet Jesus ihnen und sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also das ist mit unseren Sinnen, wie wir es gewohnt sind, vor allem mit dem Sehsinn, das ist übrigens der Sinn, den man am meisten täuschen kann und auf den wir uns am meisten verlassen. Damit erkennen wir das Reich Gottes nicht und auch nicht den König. Das ist der falsche Sinn. In der Bibel geht es immer übers Hören, nicht übers Gucken. Und wenn man sieht, das klingt jetzt ein bisschen schnulzig, aber eigentlich muss man es im biblischen Kontext sehen, dann ist es nicht mehr schnulzig, man muss mit dem Herzen sehen. Das ist nicht das, was man im Liebeslied singt oder was man in was Hollywood in seinen Filmen verbreitet, mit dem Herzen sehen. Ich meine jetzt ein anderes Herz, das, was in der Bibel gemeint ist. Und damit hört oder sieht man. Und wir kennen das ja aus dem 2. Korinther 5, da sagt Paulus, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das heißt, wir sehen jetzt noch nicht mit unseren Augen, was los ist. Wir sehen vielleicht Leute vor uns, die denken, wie wir denken, die in denselben Jesus Christus glauben, die wiedergeboren sind. Die können wir vielleicht sehen, aber wir können nicht mal reingucken beim anderen. Das heißt, wir haben es nicht, wie wir es gewohnt sind als Menschen, dass wir Dinge sehen. Heute will man alles über Zuhörigkeit machen. Wenn man sich mit Menschen im Krieg solidarisieren will, dann muss man gleich so eine blau-gelbe Fahne aufhängen. Finde ich mal ein bisschen zu politisch, aber so funktioniert das in dieser Welt. Hier ist es völlig anders. Und dann gibt es dann noch so eine ganz interessante Stelle aus dem Johannes Kapitel 18, als Jesus vor Pilatus steht. Und ich denke, einige werden jetzt schon denken, welche Stelle kommt. Und genau, die kommt sicher auch. Johannes 18, 36 und 37. Und da steht, ich lese mal den Vers davor. Da geht es ja so hin und her zwischen Pilatus und Jesus. Und unter anderem sagt er, der Pilatus, dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jetzt muss man sich überlegen, was für eine Antwort würde ich jetzt geben? Und Jesus antwortet jetzt völlig anders. Man könnte fast sagen, der beantwortet ja gar nicht die Frage. Er antwortet nämlich, mein Reich oder meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und ich denke, wir haben hier eine ganz wichtige Bibelstelle. Also ich weiß nicht, ob jemand hier eine Lutherbibel hat mit fettgedruckten Versen. Hat jemand zufällig so eine Ausgabe hier aufgeschlagen? Ich weiß nicht, ob es fettgedruckt ist. Ich hätte ihn fettgedruckt. Denn das ist eine unglaubliche wichtige Bibelstelle. Als erstes sagt Jesus, er erklärt gleich die Fronten. Seine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Das ist alles, was sich die Juden damals vorgestellt haben, wie herrlich der Messias kommt und dass er die Römer mit gewaltiger Hand aus dem Land schmeißen wird und solche Sachen. Eher eine ganz politische Darstellung, die waren ja eigentlich ganz zeitgemäß, würden wir heute sagen. Also für uns heute ist alles politisch. Das ist ja genau das, was man heute in Kirchen sagt. Wir brauchen Gott, damit Frieden in der Ukraine ist. Ja, stimmt ja schon, aber es geht um was ganz anderes, wenn Gott Frieden geben will. Und er sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kommt nicht, um Römer aus dem Land zu schmeißen. Er wird Gerechtigkeit schaffen auf dieser Welt, in naher Zukunft sicher. Wie nah ist, wissen wir nicht, aber es wird kommen. Aber es geht um was ganz anderes. Und dann sagt er zu dem Pilatus, der ihn dann fragt, so bist du also ein König? Und er sagt, du sagst es, ich bin ein König. Und jetzt kommt etwas, wo wir wieder menschlich denken, hä? Das passt doch gar nicht mehr hier rein. Aber doch, genau das gehört hier hin. Genau jetzt erklärt er eine ganz wichtige Sache seines Königtums. Und er sagt hier nämlich, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Das ist eine seiner großen königlichen Aufgaben. Er kommt in die Welt und gibt der Wahrheit Zeugnis. Wir müssen mal überlegen, was ist denn das für eine Wahrheit, die er sagt? Und lass uns mal aufschlagen, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Es ist ein berühmtes Kapitel über die Auferstehung. Über die Auferstehung der Toten und dass Christus der Erste ist. Und dann schreibt Paulus im Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das sagt Jesus ja immer den Schriftgelehrten. Ihr forscht in den Schriften und genau diese Schriften, die zeugen von mir. Und die Wahrheit, die er uns vor Augen stellt, das ist eine furchtbare Wahrheit, die uns überhaupt nicht in den Kram passt. Und sind wir mal ehrlich, die Wahrheit, die mag keiner und ich und du auch nicht. Die heißt nämlich, du bist ein Verbrecher vor Gott. Jesus kommt auf die Welt und zeigt es allen mit seinem Wandeln und mit seinem Reden. Er zeigt es jedem von uns. Du bist ein Verbrecher, du hast die Gebote Gottes übertreten. Das ist die Wahrheit, die er uns bringt. Und Wahrheit ist eigentlich ja keine Sache. Ich denke, jeder aufmerksame Bibelleser hat das irgendwann kapiert. Wahrheit ist nicht etwas. Wahrheit ist kein Tatbestand. Wahrheit ist jemand. Wahrheit ist Jesus. Und sein Markenzeichen, was Wahrheit angeht, ist, er ist völlig deckungsgleich in dem, was er sagt und was er tut. Er sagt das, was Gott sagt, was der Vater sagt, und er tut es auch. Nicht wie wir, sind wir ehrlich. Ne? Brüder, wir predigen hier vorne, dann gehen wir in den Alltag, dann machen wir es eben doch nicht, was wir gepredigt haben. Und das soll ja nicht so sein. Gut, wir lernen, wir bessern und es gelingt uns ja auch manchmal, aber das haftet uns immer nach. Und das wird ja Gott auch von uns Predigern oder von allen, die vorne sich irgendwo hinstellen oder in der Kinderstunde oder sonst wo in der Jugendarbeit und den anderen sagen, was sie tun sollen, von denen wir da ja mehr fordern. Und bei Jesus, bei diesem König ist es völlig anders. Er sagt, was der Vater sagt und tut es auch noch. Verstehen wir, wenn wir jetzt mal ganz menschlich denken, dann verstehen wir ein bisschen so die Pharisäer und Schriftgelehrten damals und die Sadduzäer und all die ihn nicht mochten, die ein Problem mit Jesus hatten. Die haben eigentlich dasselbe Problem gehabt wie wir. Wir sehen an ihm, er ist anders. Dieser König ist anders. Er ist nicht wie die Machthaber dieser Welt. Matthäus Kapitel 20. Da sagt er es, genau das sagt er dann nämlich, der Herr Jesus. Da sagt er Matthäus 20, 25 bis 28. Da ist es gerade die Stelle gewesen, wo die Mutter von Jakobus und Johannes zu Jesus kommt und sagt, du kannst das doch irgendwie arrangieren, dass die beiden neben dir sitzen in deiner Königsherrschaft, also neben deinem Thron, so kleine Throne haben. Das müsste doch möglich sein. Und da regen sich natürlich alle drüber auf. Was glauben die eigentlich, wer die sind? Und dann steht hier in Vers 24, und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und hier stellt er etwas gegenüber. Die Machthaber dieser Welt haben immer das gleiche Zeichen. Und ich denke, da dürfen wir auch nicht urteilen. Denn fragen wir uns, wie wir umgehen würden, wenn wir diese Macht hätten. Wenn wir diese Möglichkeiten hätten. Ohne Heiligen Geist. Nicht wiedergeboren. Würden wir es sicher genauso missbrauchen und genauso Nutzen für uns aus der Sache ziehen. Sicher gibt's Amtsträger in Deutschland, die auch Gutes suchen für die Mitmenschen. Das will ich gar nicht sagen oder alle über einen Kamm scheren. Aber es ist ein Markenzeichen dieser Welt, dass Machthaber in dieser Welt zumindest eigenen Nutzen draus ziehen. Und dieser König ist völlig anders. Er ist vollkommen anders. Er ist gekommen, um selbst zu dienen. Wo gibt's das in dieser Welt, dass ein König seinen Untertanen dient? Dieser tut es. Dieser kommt und dient. Und in was für einem Ausmaß? Er gibt sein Leben als Lösegeld für uns. Er gibt sein Leben, damit wir nicht gerichtet werden. Er trägt das Strafgericht Gottes an unserer Stelle, an meiner und deiner Stelle. Machen wir uns das doch mal neu bewusst. Dieser König kommt und nimmt deinen und meinen Platz am Kreuz ein. Wir sind die Verbrecher, die hingerichtet werden mussten. Wisst ihr, wir sagen ja oft gerne, so heißt es ja im berühmten Credo, im Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus. Ja, er hat ihn dem Kreuz preisgegeben und die Juden haben ja geschrien, kreuzige ihn, und die ganzen religiösen Führer, die haben ja das Volk aufgewiegelt, dass die Juden das fordern und so, die Bösen, die haben das damals gemacht. Das waren du und ich. Und der lässt sich das gefallen. Dieser König lässt sich das gefallen, damit wir nicht gerichtet werden müssen. So einen König haben wir. Ich denke, der hat sich seine Anerkennung verdient. Nicht wie die Welt es machen würde, die mit Konsequenz und Gewalt und Gericht und mit ihrer Form von Recht die Menschen dazu bringen, dass sie gefürchtet oder anerkannt werden oder mit ihrer Geschicklichkeit hinter den Kulissen oder sonst irgendwas. Dieser König kommt und nimmt unsere Stelle ein und bezahlt mit seinem Leben für uns. So dient er uns. Der hat seine Königswürde verdient. Er löst nicht irgendwelche Probleme, die wir haben, irgendwelche Umweltprobleme oder soziale Missstände, das sind ja auch alles Probleme. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass die Probleme, die wir Menschen sehen, überhaupt keine Probleme wären. Aber das ist gar nicht das Problem. Und Jesus ist der König, der das Problem löst. Das Problem der Sünde. Dass wir nicht zur Hölle verurteilt werden. Das Problem löst er. Markus Kapitel 1. Vermutlich das erste Evangelium, das überhaupt geschrieben wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 5 bis 10 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Ist übrigens so ganz am Rande bemerkt, während ihr sucht, es gibt kaum etwas Vergleichbares in der Geschichte, das über irgendeinen großen Machthaber eine Biografie so schnell geschrieben wird. Über Alexander dem Großen wurde die 200 Jahre nach seinem Tod geschrieben. Und wir gehen davon aus, dass sie in weiten Teilen stimmt. Hier haben wir ein Evangelium, einen Lebensbericht. Er ist, glaube ich, maximal 10 Jahre nach der Auferstehung niedergeschrieben worden. Ich finde das sehr glaubwürdig. Und hier steht, wie Jesus beginnt, das Evangelium zu verkündigen, sein Dienst jetzt in der Öffentlichkeit beginnt. Markus Kapitel 1, ab 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, wir wissen, es ist der Vorläufer, Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa, ist immer interessant, er fängt zu Hause an, in der eigenen Provinz, und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er kommt nicht und erzählt schöne Dinge, dass die Leute vielleicht erstmal anlockt oder sowas. Und er kommt gleich ganz frontal und sagt ihnen ins Gesicht zu, was Sache ist. Er sagt ihnen ins Gesicht, du hast es nötig umzukehren, weil du daneben liegst. Weil das, was du tust, falsch ist in Gottes Augen. Und du musst Buße tun. Das heißt in der Bibel, von ganzem Herzen umkehren. Sich umdrehen. Wenn ein Mensch, ich sag mal, wenn ein Mensch reif wird in dieser Welt, dann ist Gott hinter ihm. Und der Tod ist vor ihm. Und da geht er hin. Und Buße tun heißt, ich drehe mich um. Ich gebe jetzt Gott recht. Das, was Gott gut findet, erkenne ich jetzt an, dass das richtig und gut ist. Und was Gott falsch und böse findet, was Gott als Sünde bezeichnet, das bezeichne ich jetzt auch so. Ich sehe das jetzt ein. Das heißt Buße tun. Und das nächste ist, das kommt hier gleich, das gehört genauso dazu. Das passiert nicht vielleicht 20 Jahre später, sondern das passiert im selben Augenblick, dass jemand beginnt, biblisch an das Evangelium zu glauben. Das heißt, er setzt sein ganzes Vertrauen auf die Botschaft von Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und von den Toten auferstanden ist. Und das war seine erste Botschaft. Wie machen wir Menschen, wir in der Christenheit heute Evangelisation? Wie machen wir Mission? Glaube, 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 Glaube. Ja, das wird dann schwierig, wenn wir sagen, tue Buße. Ne? Seh mal ein, dass alles, was wir heute so zeitgemäß empfinden, dass das alles falsch ist. Dann kriegst du was zu hören in der Welt, wenn du denen sagst, moderne Menschenbilder, so Männer-Frauen-Rolle und so, alles falsch. Deine Sicht über Abtreibung, alles falsch, alles böse vor Gott. Dein Umgang mit Sexualität und wie die Gesellschaft heute hält, alles falsch, alles böse. Du musst umkehren. Die zeigen dir erstmal wahrscheinlich den Vogel. Und die waren sicher damals nicht anders, den Menschen. Aber Jesus sagt ihnen genau das. Ein König, der klare Ansagen macht. Er sagt genau, was Sache ist. Gibt genau diesen Befehl. Schlagen wir mal auf Matthäus 3, Vers 7 und 8. Jetzt sind wir beim Vorläufer, beim Johannes, und er erklärt uns etwas, was ganz wichtig ist in diesem Punkt von Buße und Glaube. Matthäus 3, 7 und 8 steht, es geht um Johannes den Täufer, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern, das heißt so, also diese richtig frommen, in der religiösen Führer, im Hohen Rat damals bei den Juden, die richtig frommen und die ganz Linken. So ziemlich das ganze Plenum abgedeckt. Und die kommen jetzt zu seiner Taufe und er sieht das. Und dann spricht er zu ihnen. Er ist nicht so ganz nett, was ihr macht. Nein, das sagt er nicht, das wisst ihr auch. Er fährt die sofort an. Fromme Menschen werden immer frontal und direkt angefahren. Er sagt, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das heißt, wenn hier drin Buße passiert, da drin, kann man nicht sehen. Kannst du nicht sehen, ob einer Buße tut. Kann auch einer bei dir nicht sehen. Aber wichtig ist es, wenn die Buße echt ist, dann bewirkt sie eine Frucht. Dann passiert etwas im Leben. Und das kann man sehen. Das Interessante ist, das möchte ich mal am Rand bemerken, böse Menschen, Sünder, werden nicht vor den Kopf gestoßen und dann an die Seite gestellt. Sondern nachdem man sie vor den Kopf gestoßen hat, hält man ihnen die Arme auf. Das ist unser König. Das ist Evangelium. Das ist biblisch. Und was ist das Frucht der Buße? Markus Evangelium nochmal, Kapitel 9. Eine ganz, ganz üble, bekannte Bibelstelle. Ich lese mal 42 und bis 44. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Das für den Zusammenhang. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst. In das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und dann sagt er dasselbe nochmal übers Auge. Und über die Füße. Das ist übel. Ich denke, das ist eins klar, wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, hier geht es nicht darum, dass du ein scharfes Messer nimmst, deine Hand abschneidest oder so ein Unsinn. Aber die Intensität ist genauso. Das ist Römer Kapitel 6. Haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe oder du und wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben, das jetzt schon im Herzen beginnt und in der Ewigkeit, das Ziel in der Ewigkeit bei Gott hat. Da steht ja im Galater 2,20 oder im Römer 6 bleiben wir da, dass wir gestorben sind. Aber ich bin ja noch da, ich lebe ja noch. Aber ich bin juristisch tot. Ich bin juristisch tot. Das heißt, Matthias mit seiner Verdorbenheit hat nichts mehr zu melden. Und das leben wir, oder sollen wir, das ist die Frucht der Buße, das sollen wir so entschieden leben. Und das sag's mal so, das sollten wir so entschieden leben. Dass es genau diese Intensität hat, wie wenn mich mein Auge zu etwas verführt, was zu begehren, ne? Das schicke Auto vom Nachbarn, das hätte ich eigentlich verdient, zum Beispiel. Andere Beispiele könnt ihr euch selber überlegen. Dann soll ich so rigoros dagegen vorgehen, als würde ich mein Auge ausreißen. Meinem Auge das verwehren. So entschieden ist Buße in der Bibel. Das fordert Gott. Ich weiß, deswegen habe ich gesagt, sollte. Es gelingt uns nicht immer. Bis zu 20, 30 Jahre gläubig. Es gelingt immer, nicht immer. Aber wir wachsen, wir dürfen wachsen, wir dürfen uns bessern. Wir können immer wieder zum Herrn kommen und sagen, hey, ich habe vergib. Bin meinem Fuß nachgegangen, der wollte wieder dahin laufen, wo du nicht hin wolltest. In meinem Leben wieder in eine andere Richtung gelenkt. Und der Herr vergibt und dann steht man wieder auf. In Sprüche steht, ein Mann fällt 7-mal, wegen mir auch eine Frau, steht immer wieder auf. Also das verlässt uns auch nicht, Buße tun, nur weil wir gläubig sind oder um Vergebung bitten. Eigentlich wird ja Vergebung bitten erst dann wichtig, wenn man schon gläubig ist, damit die Beziehung sauber bleibt zum König. Und diese Intensität fordert der König. Das heißt es, wenn der König sagt, tut Buße und glaubt. Das meint er. Matthäus 21. Ich lese mal von 28 bis 31. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten Sohn und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Jetzt haben wir wieder diesen König vom Anfang, der kommt und sagt die Wahrheit ungeschont. Er sagt es denen ins Gesicht, diesen frommen Menschen damals, diesen hochstudierten Theologen der Juden im Judentum. Er sagt es ihnen ins Gesicht, wisst ihr was? Die Menschen, die ihr verachtet, weil sie von euch mehr Zoll nehmen, als sie müssen, wenn ihr in die Städte handeln wollt. Die Menschen, die ihr verachtet, weil sie auf sexuellem Gebiet unmoralisch leben. Und das sind ja noch Menschen, die dafür Geld nehmen, dass sie unmoralische Dienstleistungen anbieten oder diese Dienstleistung anbieten. Er sagt, wisst ihr was, die werden eher Christen als ihr. Und diese Menschen, die sind weniger gefährdet vom Hochmut als wir. Sind wir mal ehrlich, wir, die wir fromm aufwachsen, die wir gute Eltern haben, die Christen sind, die wiedergeboren sind, die uns von klein auf das Evangelium sagen, die uns gut erziehen, wir haben das Problem mit dem Hochmut. Und selbst wenn wir dann uns bekehrt haben, wenn wir Christen geworden sind, wir sind neue Menschen, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden, schreibt Paulus im Korinther. Und wir haben oft das Problem mit dem Hochmut. Wir gucken auf die Menschen herab, die anders leben als wir. Das dürfen wir nicht. Jesus setzt die vor die frommen Menschen, vor die gut leben, vor denen, die gut leben, die anständig und brav sind. Nicht, weil ihre Taten besser wären, sondern weil sie eher umkehren können, als die, die fromm und gut leben, die Gutbürgerlichen, die Anständigen. Er setzt sie davor. Und die gehen eher ins Reich Gottes. Die beugen sich eher unter den König. Machen wir uns das bewusst, dass wir eigentlich nicht besser sind als die. Wir brauchen genauso Vergebung und Erlösung. Oder brauchten Erlösung genauso wie sie. Sind wir kein Deut besser am Ende. Und das ist wichtig. Dieses Reich, diese Königsherrschaft ist nicht für die Hochmütigen, sondern für die Demütigen, die erkennen, dass sie Sünder sind, die nicht die große Klappe haben und erzählen, was sie alles erreicht haben. Ihr wisst ja, wie ist modern, wie gibt man heute Zeugnis? Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Was hat der Jesus gemacht? Ah ja, der hat gesegnet. Ja, wenigstens kriegt der Jesus noch so einen kleinen Platz im Zeugnis. Matthäus 18. Es ist wieder so eine Stelle. Matthäus 18 ab 3. Ich lese mal von 1. Von 1 bis 4. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Er stellt uns Werte, die wir menschlich haben, ja völlig auf den Kopf. Unsere Vorstellung dreht Jesus mal wieder vollkommen um. Und sagt nicht die vorne rausgehen und sich hinstellen, gute Reden schwingen oder toll singen können oder kochen können, keine Ahnung, reparieren können, ich weiß es nicht. Nicht das sind die Größten, sondern die werden wie ein Kind. Und wie sind denn die Kinder? Wisst ihr was, wenn ich meiner Tochter was erzähle, dann glaubt die mir das. Aber wenn mir jemand etwas erzählt, dann glaube ich ihm erstmal gar nichts. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, 2. Korinther 10 oder 11, Einfalt gegenüber Christus. Ihm gegenüber sollen wir wie Kinder werden, die ihm vertrauen. Die das, was er sagt, für bare Münze nehmen. Die das ernst nehmen, was er sagt. Wirklich ernst nehmen. Ja, ich weiß, wenn die Kinder älter werden, habe ich gesehen, dann glauben die ihm nicht unbedingt alles. Aber die kleinen Kinder, die vertrauen dir einfach. Wenn du sagst, der Himmel ist rot, dann glauben die das. Hoffentlich macht das keiner. Aber die haben diese Bereitwilligkeit. Und hier haben wir einen König, der würde niemals mit uns solche Spielchen spielen. Der sagt uns die Wahrheit und die können wir ernst nehmen. Die sollten wir ernst nehmen. So sollten wir ihm glauben, ihm vertrauen, wie Kinder. In Markus 10 ist so eine ähnliche Stelle. Und da steht eigentlich noch so ein Hammer drin. Das ist die Stelle, wo Jesus die Kinder segnet. Und dann sagt er in Vers 15 zu seinen Jüngern, die sollen nicht den Kindern wehren, man soll sie kommen lassen. Und dann sagt er in Vers 15, wahrlich, ich sage euch, immer wenn Jesus sagt, wahrlich, müssen wir uns wieder fett drucken, was dann kommt. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wenn man ihm das nicht so vorbehaltlos abkauft, was Jesus über das Reich Gottes sagt, kommt man gar nicht mal rein. So ernst meint Jesus das mit dem, wie ein Kind werden. So ernst meint er das. Und dann, wer will, kann das ja aufschlagen, Matthäus 19. Wir schlagen das mal auf, Matthäus 19. Matthäus 19, Vers 23. Das ist diese berühmte Begebenheit mit dem reichen Mann, der sein Reichtum nicht loslassen kann. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, steht schon wieder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Reichtum ist nicht Sünde. Selbst Jesus und seine Mutter und sein Ziehvater und seine Familie, die waren nicht arme Schlucker. Reichtum ist nicht Sünde. Aber Reichtum birgt eine riesengroße Gefahr. Und ich sag mal nicht Reichtum, wisst ihr was? Ich sag mal das Wort, dass wir alle auf uns heute münzen können. Wohlstand. Und Wohlstand ist gefährlich. Das ist so gefährlich. Wisst ihr, es gibt immer diesen Streit unter Christen. Und keine Sorge, ich werde jetzt keine Lösung behaupten. Aber man kann sich ja wunderbar darüber streiten, ob der Jesus vor der großen Trübsalzeit kommt, irgendwann da drin oder am Schluss. Man kann sich fantastisch drüber streiten. Man kann sich ganze Abende, man kann sich ganze Gemeinden kaputt streiten damit. Ich sag mal was, wir werden es sehen. Eines können wir sicher sagen, er kommt. Der König wird kommen und er wird gerecht richten. Das können wir sicher sagen. Ob das nur heute Nacht ist oder in 20 Jahren, völlig egal, er wird kommen. Und dann bringt man gerne ein Argument hervor, warum er davor kommen muss. Kann ja sein, aber bestimmt nicht aus diesem Grund. Man sagt, wir sind ja der Leib Christi und der kann ja nicht nochmal leiden. Was war mit den ersten Christen? Die im Vergleich zu uns, ich behaupte mal ganz kühn, die im Vergleich zu uns sicher mehr gebrannt haben für den Herrn Jesus in Jerusalem damals. Und dann hat man sie alle fortgejagt. Oder unsere Geschwister im alten Rom, unterm Kaiser Nero und ich glaube später, 110 nach Christus, Kaiser Domitian, wahrscheinlich noch eine schlimmere Christenverfolgung. Waren die nicht Leib Christi? Und merken wir jetzt, wie gefährlich unser Wohlstand ist, dass wir den nicht hergeben wollen. Wie ein Liederdichter schreibt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Hab mich so gut eingerichtet hier. Ein schönes Haus und es passt alles so mit der Familie jetzt so wunderbar. Nein. Das ist die Gefahr des Reichtums, die Jesus hier meint. Das ist so gefährlich, dass das uns jetzt noch nach der Bekehrung nacheilen kann. Dass wir uns so dran klammern, wie gut es uns hier gerade geht. Und sind wir ehrlich, bei dem ganzen Corona-Zeugs, das werden, so schlecht ging es uns gar nicht. Brot war auf dem Tisch, die Kleider waren am Leib, die Schränke waren voll. Es gibt Menschen, denen geht es viel schlimmer als wir. Ja, wir sind so Wohlstandspflänzchen. Ich habe es ja auch gemacht. Wir können uns ja wunderbar über solche Sachen aufregen, die uns da nicht in den Kram passen. So verzärtelt sind wir. Jetzt Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Ich weiß, das ist ein bisschen unbarmherzig gerade, aber das ist, ich denke, wir müssen uns das einfach mal, wie sagt man das heute so modern und der Jugend, das muss man sich einfach mal geben. Da muss ich dem einfach mal stellen. Gerade weil wir so in so einer relativ angenehmen Zeit, in angenehmen Umständen gerade leben. Matthäus 7, 21. Und da steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ich lese weiter, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Ey, komm, ehrlich, die müssen doch echt sein. Also wenn jemand echt ist, dann doch diese Leute. Ne? Wenn die das schaffen, das schaffst du ja nur, wenn du echt bist. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wahrscheinlich haben die nichts davon getan, was sie hier sagen. Oder nur so getan, als hätten, würden sie das können. Aber das, was Jesus Christus, was dem König wichtig ist, dass man den Willen seines Vaters im Himmel tut, dass man seinen Willen tut. Wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes? Ganz am Rande, ein ganz klitzekleiner Nebenpunkt ist, welche Frau du heiraten sollst. Ganz wichtig ist, eigentlich kannst du streng genommen sagen, alles, was in Befehlsform in der Bibel steht, ist der Wille Gottes, das sollst du tun und das soll ich tun. Das sollten wir tun. Wenn wir beim König sind, vielleicht habt ihr das mal gehört, die vier Evangelien sind ja die vier Naturen Jesu. Matthäus ist der König, der zeigt uns den König Jesus, deswegen so viele Bibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium heute. Die Königsherrschaft Jesu. Markus ist der Knecht. Die Künstler haben das früher mal so als Stier dargestellt. Das ist der Knecht und Lukas ist der Mensch. Das ist der Biograf Lukas, ne? Er schreibt uns wie von einem Menschen Geburtsgeschehen und das Ganze mit Kindheit. Das ist der Einzige, der uns was über die so deutlich über die Kindheit was schreibt. Herzlich wenig, aber auch. Das ist der, die, wie sehr er Mensch war. Und Johannes zeigt uns, dass Jesus immer noch Gott war. Und ist natürlich. Und hier in Matthäus sagt uns der König, was du tun sollst, ist der Wille meines Vaters. Und in Matthäus steht das drin, was ein König immer hat. Er hat eine Königsproklamation. Er stellt einmal hin, was er fordert. Das ist die Bergpredigt. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann lies die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Hast du genug zu tun, wirst du zu Lebzeiten nicht fertig. Wir müssen gar nicht hingehen und an irgendwelchen Ecken in der Bibel herausfinden, was man Leuten um die Ohren hauen kann. Oder irgendwo im Gesetz Moses irgendwo einen Vers rausgraben und sagen, ah, guck, das müssen wir jetzt machen. Reicht, wenn wir in der Bergpredigt bleiben für ein ganzes Leben. Und dann können wir noch Römer Kapitel 1, Vers 1 bis Judas Vers 24 nehmen, hast du nochmal so viel zu tun. Das, wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist, das ist er. Das sollten wir tun. Und uns damit auseinandersetzen. Und darin bestärken, dass wir das umsetzen, was da steht. Das ist im Prinzip das, was wir jede Predigt hören. Ja, sonst sagt man ja immer gerne als Prediger, ja, das wäre jetzt noch ein anderes Predigtthema, das wären ganz schön viele. Und da werden wir nicht arbeitslos. Den Willen Gottes tun, das fordert der König von uns, dass wir es tun im Leben. Ich gehe jetzt mal nicht weiter drauf ein. Das ist Hausaufgaben ohne Ende. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Habt ihr Hausaufgaben gemacht? Aber hier haben wir genug zu tun. Wenn du nicht weißt, was du im Reich Gottes anfangen sollst, lese mal Bergpredigt. Römer Das ist eine Bibelstelle, ich glaube, die hat heute noch mehr Zündstoff, als sie je hatte. Römer Kapitel 14, Vers 17. Ist vielleicht ein bisschen kalter Kaffee, aber wir lesen das mal. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, etc. pp. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So, was wir in der Welt heute haben, das ist eine Katastrophe. Wir haben einen Gesundheitswahn, dass du, wenn du dir das anguckst von der Seite, denkst, wir sind doch bekloppt, die Leute. Heute will man lieber lange leben und gesund sein, als einen anderen Menschen treffen. Ist viel wichtiger. Es kann ja mal sein, dass das auch mal richtig ist. Also wenn du eine richtig schöne Grippe hast, dann bleibst du hoffentlich auch zu Hause und kommst hier nicht am Sonntagmorgen vorbei und dann haben wir es nächste Woche alle und keiner ist hier, ist ein bisschen ungünstig. Ja. Aber das ist uns heute wichtiger. Und wenn du noch anders denkst darüber als ich, dann stehst du auch noch moralisch unter mir. Du passt dann eben auf deine Mitmenschen auf. Also hör mal, du siehst ja die Sache anders als ich. Das geht doch nicht. Und genau das tun wir Christen, die wir diesen König haben, unter diesem König sind, das tun wir nicht. Wenn jemand anders essen will oder eine andere Spritze haben will, dann kann er das haben. Das ist überhaupt kein Thema im Reich Gottes. Hier ist das Thema, gucken wir mal, was hier steht. Das Thema ist hier Friede und Freude, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer mag antworten, woher haben wir unsere Gerechtigkeit? Okay, gut, das war jetzt zu einfach, das ist so banal. Aber wir haben unsere Gerechtigkeit von Jesu Blut, weil er für uns gestorben ist. Das ist das, was uns bewegt, was uns antreibt, worüber wir sprechen wollen. Wir haben Frieden durch Jesus Christus. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und Frieden gestiftet. Er ist der Friede. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt mit dem Krieg, der vor unserer Haustür wütet in Europa. Und erst jetzt merken wir, dass es Kriege gibt. Ja, die gibt es die ganze Zeit in Afrika, in Asien. Da hast du überall bewaffnete Konflikte. Oder in Mittelamerika oder in Südamerika. Da werden immer Menschen totgeschossen und missbraucht und alles. Und jetzt merken wir das. Auf einmal merken wir, ups, das ist ja vor der Haustür jetzt. Und das ist aber nicht der Friede, der hier erstmal gemeint ist. Das ist ein völlig anderer. Das ist ein Friede im Herzen. Und nur mit diesem Frieden können Menschen untereinander wirklich Frieden haben. Nicht politischen Frieden, der mit irgendwelchen Abkommen oder Gesetzen festgelegt wird. Oder mit Menschenrechte im Krieg. Das ist wahrscheinlich der peinlichste Witz, den wir Menschen je gemacht haben. Im Krieg hört alles auf, was gilt, was vorher galt. Und Gott will uns, dieser König bringt uns diesen Frieden. Das wäre mal ein Gesprächsthema für einen Kaffee. Was sagt er noch? Freude im Heiligen Geist. Freude im Heiligen Geist. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja klar, Galater 5, 22, Frucht des Geistes, Freude unter anderem. Freude bringt der Heilige Geist. Ich möchte mal an einer anderen Stelle aus der Apostelgeschichte dazu lesen. Das ist wirklich eine Sache, die muss man sich mal überlegen, wie im Reich Gottes manchmal die Sachen so vollkommen anders laufen, wie wir es menschlich denken. Und das ist der letzte Vers im Apostelgeschichte 13, Vers 52. Da haben die haben Paulus und Barnabas, ich sag's mal modern, ein bisschen billig, die haben echt viel Stress gehabt. Also da war es wirklich turbulent. Und mussten jetzt sogar aus der Stadt rausgehen, wo es alles nichts gebracht hat, missionieren, evangelisieren. Das steht in Vers 51, da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie, also gegen die Menschen dieser Stadt, die nichts von ihnen wissen, von Gott, also vom Evangelium wissen wollten und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden tief betrübt. Ihr wisst ja schon, den Witz mache ich öfter, aber hier steht ja genau das Gegenteil. Hier steht, die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Das sind wie zwei, wie sagt man das heute so, wie heißt dieses medizinische Unglück, siamesische Zwillinge. Die sind so eng verwachsen, es geht gar nicht anders. Sie wurden voll Heiligen, voll Freude und Heiligen Geistes. Das gehört immer zusammen. Und ganz egal, was passiert um dich herum. Wenn wir voll Heiligen Geistes sind oder voll Freude, es ist immer, das geht Hand in Hand. Und es ist völlig egal, was um dich herum passiert. Kann alles kaputt gehen, kann schief gehen, kann so aussehen, als wäre dein ganzer Dienst, den du wieder gemacht hast, überhaupt nichts wert. Was Menschen das Evangelium gesagt haben, die wollten nichts davon hören. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist in dir und der Freude, die er bewirkt, zu tun. Überhaupt nichts, die bleibt. Kann oben eine Decke von eine Glocke der Traurigkeit sein, der Niedergeschlagenheit, aber da drin, da schwingt die Freude und die macht den Ton in der Glocke. Die schlägt die Glocke. Die macht den Ton. Die Freude ist immer da. Und dann, ja, meine Lieblingsbibelstelle, ihr hört die Ironie, Apostelgeschichte 14, das nächste Kapitel, Vers 22, habe ich bestimmt schon oft gesagt und ich werde es bestimmt noch 100 Mal erzählen. Ja, Paulus und Barnabas gehen jetzt den Weg zurück der ersten Missionsreise und dann steht da, also sie gehen durch die ganzen Städte, durch Lystra, Ikonium und Antiochia zurück und dann Vers 22, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Mann, das ist mal eine Ermutigung. Aber wisst ihr was, das ist eine Ermutigung. Das heißt, wenn du Probleme kriegst, weil du Christ bist, weil du dich diesem König unterworfen hast und seinen Werten unterworfen hast, seinen Vorstellungen, dass du das gut findest, was er gut findet und das Böse findest, was er böse findet, dann kriegst du Probleme und dann weißt du, und vielleicht bin ich nicht in jedem Punkt korrekt, aber die Richtung stimmt dann. Wenn ich dann mit der Welt Schwierigkeiten kriege oder mit mir selber vielleicht, dann weiß ich, die Richtung stimmt. Die Richtung heißt Jesus Christus. Dann habe ich den richtigen König, nicht den falschen König aus Matthäus 4, der zum Herrn Jesus kommt und ihn versucht und sagt, wenn du von mir niederfällst, dann gebe ich dir alle Reiche der Welt. Die gehören nämlich alle mir. Das ist der falsche König, das ist der Teufel. Aber dann haben wir den richtigen König. Und dann kann auch Bedrängnis, wir sagen heute ganz modern und ganz billig, wir haben Stress. Also Bedrängnis, das heißt wirklich Druck haben, wenn es wirklich eng wird im Leben, wenn vielleicht die Luft zum Atem fehlt. Und dann weißt du, wenn das passiert, weil du dich wieder auf die Seite des Königs, Jesus Christus, gestellt hast, dann ist der richtige Weg. Und dann haben wir wieder, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir haben nicht hier die Erlösung. Die beginnt hier im Herzen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind und der Angst in dieser Welt sind, sondern dass wir eine lebendige Hoffnung haben und die wird sich erfüllen. Die wird sich erfüllen im Himmel. Dann werden wir vor unserem König stehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann auch den Mund aufkriegen zum Danken, aber dann werden wir dankbar sein. Da wird es uns dann wirklich gut gehen. Dann hört der Druck auf. Und das weiß ich, wenn ich hier in dieser kaputten Welt den Druck habe. Und deswegen ist es eben doch ein Trost. Wenn uns gesagt wird, wir gehen nur ins Reich Gottes ein durch viel Bedrängnis, dann ist es eben doch ein Trost. Zweiter Timotheus 4 ab 1. Da steht dann geschrieben, ihr werdet immer gleich merken, warum diese Bibelstelle hier wieder reingehört zu diesem Thema. 2. Timotheus 4 und 1. Daher bezeuge ich dir, in älteren Schlachterversion steht, daher beschwöre ich dich, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Was kommt jetzt? Vielleicht kennst du die Bibelstelle, vielleicht hast du es aufgeschlagen. Vers 2. Und jetzt kommt eine Aussage, die ist wichtig. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegene oder ungelegen. Es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ich denke, der Timotheus hat sowas erlebt. Aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, in dem wir das jetzt erleben. Wegen diesem König, und er beschreibt ja, also erstmal stellt er eine Situation her, die ist ja gewaltig, vor dem Angesicht Gottes tut er das. Er ermahnt oder überzeugt ihm ernstlich. Der Paulus ruft den Timotheus auf, den besten Mitarbeiter, den er hat. Weil er vielleicht Sorgen gehabt haben, dass ihn irgendwas davon vielleicht abbringen kann. Weil vielleicht der Timotheus so ein lieber Kerl war, der vielleicht doch mal in Gefahr stand, zurückzuweichen. Und dann, ich weiß nicht warum, ich spekuliere, mutmaße einfach. Und dann sagt er ihm das. Ja, wegen diesem Jesus Christus, was ist das für einer? Er wird Lebende und Tote richten. Er wird alle Menschen richten. Vor dem und wegen ihm sage ich dir das jetzt. Und um seine Erscheinung, dass er leibhaftig wiederkommen wird am Ende der Zeiten, dass er hier auf der Erde nochmal kommen wird. Als dieser große Herr und König und um seines Reiches, um seiner Königsherrschaft willen, verkündige das Wort. Natürlich als erstes wieder die Männer, die Brüder hier in der Gemeinde, wir angesprochen, die wir hier tatsächlich auf die Kanzel gehen und es sagen, dass jeder gemeint, der irgendwo in einem anderen Dienstkreis anderen sagt, das Wort sagt, dass jeder gemeint, der seinen Arbeitskollegen oder Nachbarn oder Verwandten das Evangelium sagt. Das Wort sagen. Nicht unsere Version vom Glauben. Ich habe das ja mal erzählt, die anderen wissen das, ich bin ja Sänger, Fachrichtung Oratorien, Konzert, ich singe da mal auch in Kirchen. Und dann manchmal ist es ja ganz nett, was so ein Pfarrer da in der Predigt sagen kann und manchmal stellt es dir auch die Nackenhaare auf. Ich habe gestern so einen Pastoralreferenten gehört, der die Predigt gehalten hat. Also das ist wie so ein Lehrer, der sein Referendariat macht bei den Theologiestudenten, die müssen dann auch so ein Jahr machen, die dann so pastorale, so Leiterschaftsaufgaben irgendwo in der Kirche, da müssen die auch mal predigen. Und dann hat er so oft, glaube ich, gesagt, für mich ist das so, für mich ist das so. Wen interessiert das, was für dich und mich irgendwie ist? Der König sagt uns, wie es aussieht. Wisst ihr, Christentum, das ist vielleicht was für dich, sagt der Ungläubige. Das stimmt nicht. Das ist für niemanden etwas, wenn es um das eigene Empfinden geht, um meine kulturellen Vorstellungen und Gewohnheiten, um meine Sitten und Bräuche. Das ist für niemanden etwas. Aber es geht um Leben und Tod, es geht um Hölle und Himmel in der Ewigkeit. Das ist für jeden etwas. Und dieses Wort vom König, diese gesunde Lehre, die sollen wir verbreiten. Diese müssen wir auch manchmal erstmal suchen, weil ja unsere Gedanken so menschlich und irdisch und weltlich sind. Von Natur aus. Das müssen wir suchen im Wort und das müssen wir reden und weitergeben. Und wenn man sich überlegt, was für eine Einleitung Paulus braucht, wie wichtig das ist. Wie wichtig das in diesem Zusammenhang, in diesem Thema überhaupt ist. In der Kirche, in der katholischen Kirche gibt es so eine Frauenbewegung, das ist so eine Art Protestbewegung, die heißt, vielleicht kennt das jemand, Maria 2.0. Also Maria, die Mutter Jesu, die Gottesgebärerin, das ist Maria 1.0 und wir sind heute 2.0. Ist ein bisschen arrogant, ne? Wir sind heute das Update. Wir sind schon eine Stufe weiter, weil wir kämpfen ja wieder für unsere Frauenrechte in der Kirche und weil wir ja mehr in Leiterschaftspositionen wollen und so weiter. Und in diesem Zusammenhang stellen die immer eine Frage. Wem gehört die Kirche? Kann ich ganz einfach sagen. Eigentlich gehört sie Gott. Eigentlich sagt der König, was los ist. Nicht wir. Wir führen unsere Gemeinde in der Zeit weiter. Wir entwickeln uns weiter. Wir gehen mit der Zeit. Wisst ihr, man kann ja gerne Liedtexte ändern, weil du dreimal stolperst, weil du die Sprache, die alte Deutsche, nicht sprechen kannst. Das meine ich nicht. Das kann man machen. Aber was man nicht machen kann, ist sich der Zeit anpassen, in der wir leben. In der Gemeinde Jesu Christi oder wenn du es Kirche nennen willst, aber da, wo Christen sind, wo wiedergeborene Menschen sind, da entwickeln nicht wir die Gemeinde weiter. Nicht wir leben unseren Glauben heute anders. Der König bestimmt, wie es geht, nach seinen Kriterien. Und dem müssen wir uns unterwerfen. Heute wahrscheinlich noch viel, oder ganz sicher, viel intensiver als damals, als Paulus dem Timotheus das geschrieben hat. Ich denke, wir müssen heute wahrscheinlich noch viel mehr ringen um gesunde Lehre. Nicht Lehre, die du und ich gesund empfinden, sondern die der König gesund empfindet, die er als gesund ansieht. Und dass nicht so Dinge wie passieren, habe ich da mal einen Prediger gehört, dann hat er ganz genau erklären können, unter welchen Umständen, da kann er noch die richtigen Bibelstellen dazu nehmen, der kann dir ganz genau erklären, warum das ganz okay ist, wenn du dich geschieden hast und das ist halt so unter bestimmten Umständen passiert und wenn du in der Seelsorge warst, frag mich, wo das steht, aber wenn du in der Seelsorge warst, alles aufgemacht, kannst du jemand anders heiraten, nicht schlimm. Das erzähl mal den Kindern aus deiner ersten Ehe. Dass du eine neue Familie gründen kannst. Wo der Jesus doch selber sagt, wenn du jemand heiratest, der geschieden ist, machst du, dass diese Person die Ehe bricht. Das kann man dann wunderbar übergehen mit der besten theologischen Ausbildung. Und dafür müssen wir uns wappnen. Dass wir den König ganz ernst nehmen und auch den letzten Satz noch ernst nehmen, wenn er was sagt. Dass wir es ganz ernst nehmen. Wegen mir auch mit theologischer Ausbildung. Das kann auch gar nicht verkehrt sein. Paulus hat sie ja genutzt, seine theologische Ausbildung. Er war ein Fachmann für das mosaische Gesetz. Er konnte uns das ganz genau erklären in seinen Briefen, wie das geht. Das können wir heute noch nachlesen. Die theologische Ausbildung will ich nicht verurteilen. Die kann sehr gut genutzt werden, wenn man es im Herrn nutzt. Aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir uns dann unseren eigenen Weg suchen. Das kann man natürlich wunderbar ohne machen. Aber diese Lehre, die der König uns vorgibt, der sollen wir uns unterwerfen. Das soll der Aufruf heute am Schluss sein. Und dann nimmt das auch, wenn wir das Vaterunser nehmen, im Lukas 11 zum Beispiel, das Vaterunser, dein Reich komme, dann ist das kein kleiner Satz mehr. Dann ist das ein ganzes Königreich, diese paar Worte. Und vielleicht fürchten wir uns dann ein bisschen mehr vor diesen Worten und haben ein bisschen mehr Gottesfurcht. Wenn wir das mal lesen oder vielleicht beten, dein Reich komme. Dann krempelt er unser Leben um.